Hallo und willkommen zum Podcast der Gewinnerteams 5 vor 9. Ja, und ich darf heute einen Gast begrüßen, nämlich Henry Dittmar. Bislang haben wir mit Conny gesprochen. Hallo Henry, schön, dass du heute hier bist in Berlin. Extra aus Hannover bist du zu uns gekommen. Ne? Da war dein letzter Einsatz für die Berufsgenossenschaft. Ja, schön, dass du da bist, Henry.
Ja, hallo Annette. Schön, dass ich heute hier bin. Freue mich, hier in Berlin zu sein, im Studio zu sitzen und hier so ein Stück weit unser Herzensprojekt mit dem Podcast 5 von 9, hier die Folgen jetzt aufzunehmen und damit weiterzumachen.
Ja, super. Und mit dabei ist auch Conny, die ist gestern noch in Laubach gewesen, auch zum Unterrichten oder wie nennt ihr es eigentlich?
Also neudeutsch würde man sagen Lernbegleiter.
Okay.
Ja, und das sind einfach Seminare, die wir ja schon seit vielen Jahren geben, aber weder Lehrer passt nicht und Coach passt auch nicht. Also richtig heißen wir jetzt Lernbegleiter.
Okay, prima. Also heute mit meinen LernbegleiterInnen, um es mal mit Glotteschlag zu machen und zu gendern. Nee, das lassen wir einfach mal weg. Ne? Ich sage auch manchmal einfach die männliche Form, ohne die Frauen damit degradieren zu wollen oder diverse Menschen. Wir bleiben einfach bei Lernbegleiter. Ja, und da fällt mir ein, wie ist das eigentlich für die Gewinnerteams? Werdet ihr als Duo immer gebucht und unterrichten oder eben auch das Lernen begleiten, das heißt Mutter- und Sohn-Kombination. Wie ist denn das eigentlich? Bleib erstmal bei Henry, weil mein Sohn, gut, der ist jetzt auch nochmal so fast 10 Jahre jünger, der würde sagen, um Gottes Willen, ich will doch nicht mit meiner Mutter zusammenarbeiten.
Ja, das ist eigentlich, funktioniert das so wie mit allen Arbeitskollegen, die man sonst hat auch. Es werden vielleicht manche Absprachen nicht unbedingt im Meetingraum getroffen, sondern vielleicht eher beim Abspülen. dann sagen wir manchmal, scheiße, das hätten wir jetzt irgendwie, oh, darf man ja nicht sagen.
du willst.
dann sagen wir auch manchmal, ey, das hätten wir aufschreiben müssen. Das geht dann manchmal verloren, aber ich meine, ich bin jetzt seit 5 Jahren, arbeite ich jetzt mit der Mama schon zusammen und es kristallisiert sich halt auch immer mehr auf dem Weg auch raus, wer wo seine Schwerpunkte legen will und da ergänzen wir uns halt super gut zusammen. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil die Mama bringt halt diese 25 Jahre Erfahrung mit, hat halt da schon super viel gesehen, mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus ganz vielen verschiedenen Hierarchiestufen gesprochen und zusammengearbeitet und dann komme ich damit rein und ergänze das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive und setze eine ganz andere Brille auf. Und nicht so diese inhaltlich-fachliche Brille, sondern mehr so diese Brille des Unternehmens, der Organisation, um zu gucken, wie kriegen wir eigentlich diese beiden Welten so ein Stück weit verheiratet. Mhm. Und das ist so ein Stück weit unsere Mission, auf der wir irgendwo auch unterwegs sind. Und ich meine, es gibt dann schon die ein oder andere lustige Situation, wenn wir irgendwo unterwegs sind und es gibt dann so einen schönen Aushang vor dem Seminarraum, wenn man da hinkommt und die Teilnehmer kriegen alle Teilnehmerunterlagen und da steht dann natürlich auch unsere Namen drauf und dann ist es auch schon vorgekommen, dass wir zwei nicht als Mutter-Sohn-Duo zuerst mal wahrgenommen worden sind, sondern hat man gedacht, oh, die Mutti, die hat sich aber hier einen jungen Typen geangelt.
Diese Frau Dittmar, wie die das angefangen hat, ne?
Ja, genau.
Jungschen. ja, sehr schön, weil euch trennen ungefähr 25 Jahre so, ne? Also dann, wenn man halt so im besten Alter war, als du deinen Erstgeborenen bekommen hast, ja. Ja, sehr lustig. Hast du das auch schon mal so gemerkt, Conny, dass man dich so komisch anguckt? Welcher Typ ist das an ihrer Seite?
Wir klären das immer sehr, sehr schnell auf. Also es ist mir ganz wichtig, ja, dass da die Fronten geklärt sind, dass das einfach mein Sohn ist. Aber wie der Henry schon gesagt hat, das klappt auch in der Zusammenarbeit recht gut. Am Anfang war das natürlich schon so, dass ich ihm viele Sachen, die ich gemacht habe, mit denen ich gute Erfahrungen gesammelt habe, dass ich die natürlich 1:1 an ihn weitergegeben habe. Aber jetzt auch so im Laufe seines Studiums hat er so seinen eigenen Weg gefunden, der nicht meiner ist, muss man ganz klar sagen. Also Henry hat ja eben gesagt, ich bin für die Inhalte zuständig und mache ganz viel methodisch-didaktische Sachen. Und Henry hat einfach diese betriebswirtschaftliche Brille, die ich nicht habe. Und das tut uns beiden super gut. Und ja, nach so 5 Jahren Zusammenarbeit ist das jetzt auch eine Partnerschaft, auch wenn uns ein paar Jahre trennen. Aber ich empfinde das als total bereichernd, dass er seine Wirtschaftlichkeit hier mit reingebracht hat. Ich glaube, das war auch das, was mir ein Stück weit gefehlt hat. Und dass er die Zahlen reinbringt, und ich bin ja doch eher so der Bauchmensch, würde ich jetzt mal sagen. Mit den Zahlen habe ich es nicht ganz so, obwohl ich schon immer auch Statistiken natürlich geliefert habe, Gesundheitsdaten, aber das ist prima. Und das erweitert natürlich unsere Spielwiese, unser Spektrum nochmal total, wenn jemand die Organisation noch mehr im Blick hat, als ich das bisher hatte. Und ich würde sagen, so im letzten Jahr sind wir wirklich partnerschaftlich unterwegs.
Toll, toll, wenn das so wunderbar erstmal zwischen den Generationen funktioniert, dann auch in der Familie und dann für manche, glaube ich, Mitarbeitende könnte es auch wichtig sein, einmal eine Frau da zu haben und dann einen Mann beim Lernbegleiten oder beim Coaching, sage ich einfach mal, ist vielleicht auch ein ganz guter Faktor, oder?
Also wir haben letzte Woche zusammen in einem Unternehmen gearbeitet, da wurden wir auch zusammen eingeladen und die haben das sehr bereichernd gefunden, aber das weiß auch jeder selbst. Also wenn man nicht einen ganzen Tag lang einer Person zuhören muss, sondern wenn da einfach ein Wechsel stattfindet, und ja, da haben wir jetzt einen Riesenvorteil gegenüber anderen, dass wir natürlich Mann, Frau sind und auch jung und alt vertreten. Das ist ja, das ist ein großes Plus.
Absolutes Win-Win, eine Win-Win-Situation, ja. Du hast schon das Stichwort geliefert, das Bauchgefühl. Ne? Wenn andere vom Bauchgefühl reden, so steht es letztendlich auch auf eurer Homepage, dann unterlegst du, Henry, es mit Zahlen. Du hast BWL studiert oder bist in den letzten Zügen dabei im Masterstudiengang an der Universität Bayreuth. Was können denn Zahlen, was das Bauchgefühl nicht so kann? Warum sind die dir so wichtig?
Letzten Endes habe ich, als wir angefangen haben mit der Arbeit, so immer überlegt, okay, aber wie lässt sich das, was wir machen, irgendwo ein Stück weit messen und greifbar machen? Und ganz häufig ist es ja auch so, dass Führungskräfte und Entscheider ja auch dieses Gefühl haben zu sagen, wenn ich irgendwo Geld investiere, dann will ich auch im Vorhinein wissen, was springt am Ende dabei hinten rum raus. So wie mit jeder Investition, wenn wir eine Immobilie kaufen, wenn wir Aktien kaufen, dann machen wir ja auch diese Berechnung. Und dann dachte ich mir, ja, das muss es doch irgendwie auch geben. Und dieses Bauchgefühl dann eben zu paaren und zu sagen, nicht es zu ersetzen, aber es zumindest zu ergänzen mit Zahlen und Fakten, um das Ganze auch nochmal schwarz auf weiß zu haben. Und nicht nur sagen zu müssen, ich muss meine Entscheidung jetzt mal auf einem Bauchgefühl beruhen, sondern ich habe irgendwo eine Grundlage und kann auch eine Entwicklung und einen Prozess sichtbar machen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dann zu sagen, in der Entwicklung, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, sagen zu können, heute ist Status quo, da sind wir hier. Wir haben vielleicht das Ziel, in einem Jahr, in 2 Jahren da und da zu stehen. Mhm. Und wenn wir das dann nicht mit einer Systematik und mit Zahlen unterlegen, dann müssen wir auch wieder bei der Beurteilung, bei der Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf unser Bauchgefühl vertrauen. Und dann ist natürlich der Interpretationsspielraum, um zu sagen, es war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich, da ist natürlich die Büchse der Pandora dann geöffnet.
Ja.
Und umgekehrt finde ich das für mich, wenn wir uns natürlich irgendwo Dienstleister dazu kaufen, externe im Marketing, was ein ähnlicher Fachbereich ist, wo du auch nicht so genau sagen kannst, was der Output davon ist, ist es mir natürlich auch ganz wichtig.
Ja. Ja, ich glaube, über die Zahlen reden wir noch in einer späteren Folge. Ne? Wie kann man Unternehmenserfolg überhaupt messen? Aber nochmal zu dir, Henry. Wir haben es schon gesagt, BWL studierst du. Du hast aber angefangen an einer anderen Universität mit Gesundheit oder Gesundheitsmanagement. Erzähl mal.
Ja, so ungefähr. Früher hießen wir ja auch noch anders. Da hießen wir ja Gesundheit in Bewegung. Und da habe ich in Gießen Bewegung und Gesundheit studiert.
Passte.
Ja, genau, richtig. Ja. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Mhm. Also quasi so ein bisschen hinterhergeeifert, auch in diese inhaltliche Schiene zu gehen. Und jetzt muss ich leider so ein kleines Lob dann auch auf das bayerische Abitur setzen mit dem Sportaditum.
Aditum, ich muss das mal übersetzen für alle, die nicht aus Bayern kommen. Das ist der Leistungskurs, richtig?
Ja, genau.
Gut.
Ja, Richtig. Und habe dann recht schnell gemerkt, nach 2 Semestern ohne großen Lernaufwand, dass da wirklich immer nur sehr gute Noten rausgekommen sind. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das kann irgendwie nicht der Sinn von einem Studium sein, dass man das so auf einen halben Pobacke absitzen kann.
Ja, also du konntest einfach schon alles. Das bayerische Abitur hat dich schon so vorbereitet. Ja, andere mussten dafür studieren. Richtig. Nee, komm, lass es so sagen. Bayern schneidet einfach auch mit Sachsen immer in diesen ganzen PISA-Studien am besten ab. Ich kann das ruhig verstehen als Berlinerin. Es ist, wie es ist. Ne?
Ja, ja, nein. Spaß beiseite. Und dann ist natürlich das erste Vernünftige, was dir dann einfällt, ist natürlich BWL. Mhm. Natürlich ganz logisch. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Entscheidung sehr, sehr zufrieden. Bin da dann auch eher dann so in die Richtung Management und Personal gegangen, Organisation, um zu gucken, weil ja dort unsere Themen irgendwo dann eingebettet sind. Wie kann man das Ganze noch aus einer anderen Brille sich angucken?
Ja, genau. Du hast im internationalen Projektmanagement schon gearbeitet, wahrscheinlich studienbegleitend, ne? Was hast du genau gemacht?
Genau, richtig. Ich war bei einer der Big Four auch während des Studiums.
Was heißt denn die Big Four? Sag
das mal. Sind die 4 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Welt.
Ah, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da genau, warst du. Die, richtig. Die Herr in Grau.
Ja,
die
so
die
ungefähr.
Die Zeit stehen bei Momos ist jedenfalls so gut.
Ja. Ja, richtig. Und habe da eben mitgearbeitet. Und da auch ein Stückchen gesehen, wie bei den ganz großen Playern gearbeitet wird, wie die an Sachen herangehen, wie die an Strukturen herangehen, wie die auch Berichte schreiben und konnte natürlich dort ganz viel auch lernen, wie die Sachen strukturieren, Projekte managen, in der Interaktion auch mit dem Kunden und so weiter. Und das konnte ich natürlich super auch dann mitnehmen, sowohl fürs Studium als natürlich jetzt auch für uns.
Ja, spannend. Kann sich ja jeder vorstellen, welcher Wirtschaftsprüfer das sein konnte. Aber toll, dass du davon so viel mitgenommen hast. Und Sport ist auch ganz wichtig in deinem Leben. Von deiner Mutter auch. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Sport ist überhaupt für eure ganze Familie was gewesen, wo ich immer denke, mit welchem Muskeltonus sind die alle auf der Welt gekommen? Ne? Dein Jüngster ist so ein Klippenspringer. Du hast Handball gespielt, auch sehr erfolgreich, ne? Auch wenn ich diese ganzen Jugendligen und was es da alles gibt, nicht zuordnen kann. Was machst du alles an Sport? Und wenn du dann auch mal überlegst, was hat es dir wahrscheinlich auch gebracht, jetzt mit Geschäftsführer zu sein? Was kann man vom Sport lernen?
Ja, ich habe schon früh angefangen und gesagt, ich will auch den Sport leistungsorientiert machen. Und irgendwann fängt man dann mal so mit 12, 13 an, irgendwo eine Bezirksauswahl mitspielen zu dürfen, wo du dich auch mal an so einem Tag beweisen musst und gegen die anderen Spieler aus deinem Bezirk durchsetzen musst. Und dann geht das so ein Jahr weiter, dann darfst du auf die Bayern-Auswahl gehen, wo du dann mit den besten Jungs aus Bayern zusammen bist und mit denen trainierst.
Und die Mutti durfte immer Chauffeur spielen, schätze ich mal.
Ja, ich kenne gefühlt alle Hallen in ganz Bayern, alle Turnhallen. Ja. Das war sehr, sehr zeitaufwendig, aber
was macht man nicht alles für seine Jungs, ne?
So ist es. Also 3 Jungs, die alle 3 Handball spielen. Also wir haben viel Zeit in Turnhallen verbracht, aber hat sich jede Minute gelohnt.
Sehr schön. Ja.
Ja, und so hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, dass man auch so von dem kleinen Heimatverein zum nächstgrößeren gewechselt ist. Dann dort auch angefangen hat, in der B-Jugend Bayernliga zu spielen. Hat dann das nächste Angebot kriegt vom nächsten größeren Verein, der dann auch schon weiter weg war, da dann auch Jugendbundesliga spielen zu dürfen. Zwischenzeitlich nochmal auch 1, 2 Angebote aus Internaten gehabt. Auch dann wirklich mit 15, 16 die Entscheidung anstand zu überlegen, gehe ich jetzt von zu Hause raus. Hatte damals das Angebot aus Leipzig gehabt. Das sind von uns zu Hause so roundabout 300, 350 Kilometer.
Oh, ich könnte mir vorstellen, wie es deiner Mutter ging. Also Conny nicht so gut war. Weil es ist schon komisch, dann sein Kind so gehen zu lassen, damit es seine Sportkarriere einschlagen kann, oder?
Also für mich war das ganz gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben lange und viel darüber diskutiert, weil ich auch glaube, wenn der Preis für den Leistungssport so hoch ist, dass man alles aufgibt, also Familie, Freunde und Leipzig, die hatten immer anders Ferien wie wir. Und Henry war auch ziemlich eingebunden so in Neumarkt mit seinen Freunden, auch mit seinen Brüdern, dass ich gedacht habe, wenn da eine Verletzung kommt und dann ist der Leistungssport, der ist so brutal. Also ich habe das bei vielen anderen gesehen, die werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und dann kommt der nächste hinterher. Und natürlich haben wir zu Hause gesehen, wie wichtig das im Henry ist. Und der war da auch nicht abzubringen. Also der war da echt in so einem Tunnel auch. Und hätten das auch irgendwie gemacht. Aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass er sich dann selbst anders entschieden hat. Hat dann viel Fahrerei auf sich genommen und hat das anders hingekriegt. Seinen Alltag so strukturiert, dass er Bundesliga spielen kann. Und ich glaube, ich habe dich viele Jahre danach immer mal wieder gefragt, ob du es bereust. Und ja, du hast immer gesagt, nee, es war genau richtig so. Und da ja, bin ich im Nachhinein einfach glücklich, dass sein Weg, den er dann für sich gewählt hat, nicht ins Internat zu gehen, für ihn vor allen Dingen so zufriedenstellend jetzt beurteilt wird, bin ich einfach glücklich, dass er in diesen Leistungssport reingeschnuppert hat und dann aber auch beschlossen hat, okay, das ist jetzt nicht mein Weg. Das war in der Jugend so, da wollte er das unbedingt, haben wir unterstützt, aber ich glaube, jetzt bist du ganz happy.
Er hat schon den Kopf geschüttelt, ne, dass er es nicht bereut. Wie hast du es denn gelöst? Bist du dann noch weiter weggefahren oder hast du dir gesagt, ach, ich mache lieber hier in meiner Schule Abitur und Sportadditum, ne? Habe ich jetzt mir gemerkt.
Genau.
Ja. Ja, wie hast du es gelöst und warum bereust du es nicht?
Also auf so einem Weg dorthin gibt es verdammt viele Höhen und Tiefen. Und das ist, glaube ich, eins, weil deine Frage ja vorhin auch war, was habe ich mitgenommen?
Ja, genau.
Und zu wissen, manche Entscheidungen, Trainerentscheidungen gerade, die kannst du auch nicht beeinflussen, weil es gibt so etwas wie den Nasenbonus. Und wenn du dann aus einem kleinen, unbedeutenden Verein kommst und keinen Fürsprecher hast, dann kann das schnell zum entscheidenden Faktor werden. Also es gab einige Heimfahrten, da wurde Rotz und Wasser geheult und es gab aber auch einige Heimfahrten, da wurde ordentlich gejubelt und gefeiert. Und das zu wissen, dass das einfach ein Kontinuum ist, dass man mal ganz oben ist, aber dass es einen genauso schnell auch wieder ganz runterhauen kann und damit irgendwo ein Stück weit umzugehen und sich davon nicht in seinem Weg beeinflussen zu lassen, sondern das einfach zu wissen, dass es Phasen gibt, auf denen ist man halt ganz oben und es gibt Phasen, da ist man ganz unten. Und das ist was ich, glaube ich, dann schon in jungen Jahren relativ früh gelernt habe, dass es so eben weitergeht. Und wie ich es dann letzten Endes für mich gelöst habe, ich habe mich dann dagegen entschieden, aufs Landessportgymnasium eben in Leipzig zu gehen. Habe natürlich gesehen, wie dort in professionellen Jugendstrukturen gearbeitet wird, trainiert wird, zweimal am Tag trainiert wird. Die Schule war entsprechend angepasst mit dem Stundenplan. War natürlich für mich damals überragend, das so zu sehen und immer in der Schule mit den Mannschaftskollegen zusammen, dann im Training, zusammen wohnen dort auch dann im Wohnheim und so. Aber es war dann so, dass ich gesagt habe, okay, gut, dann muss ich das halt irgendwie gucken, wie ich das bei mir zu Hause hinkriege. Das hieß früher aufstehen, vor der Schule vielleicht schon mal was machen, weite Fahrten zu dann besseren Vereinen auch auf sich zu nehmen. Also ich bin dann während des Abiturs dreimal die Woche 150 Kilometer einfach zum Training mit dem Zug wohlgemerkt noch gefahren. Also da hat man schon ordentlich Zeit dann eben auch im Zug verbracht und da musste man sich dann halt auch so organisieren, dass man das Abitur dann irgendwie auch noch so nebenher kriegt und seinen Sport eben auch noch machen kann.
Wow, und das Ganze im Alter von 16, 17 und vielleicht dann 18 Jahren. Und ich wette, du hast das Abi nicht nebenbei bekommen, sondern du hast es wahrscheinlich richtig gut abgeschlossen, wie ich dich einschätze.
Naja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also.
Ja, das ist ja auch gut, wenn man sich nicht total verausgabt, ne?
Also da ist auch an alle Eltern, ich habe ja lange Zeit Jugendleitung gemacht und wenn die Eltern dann immer kamen und gesagt haben, hier, mein Kind kann heute nicht ins Training kommen, schreibt morgen Mathe, der muss unbedingt noch was machen. Dann habe ich immer gedacht, Himmel, lass doch das Kind jetzt mal eine Stunde den Ball da ins Tor werfen. Danach ist erstens der Kopf frei. Und ich erlebe das bei ganz vielen anderen Eltern, wenn die Kinder wirklich ambitioniert Sport treiben, dann kriegen die das richtig gut hin. Also das ist jetzt nicht nur beim Henry, sondern die haben ein Ziel. Am Wochenende muss ich Handball, Fußball, Tennis, weiß der Kuckuck was spielen. Und ich sehe das in meinem Umfeld als Riesenvorteil. Ja. Weil diese Struktur, die in jungen Jahren lernen, dass es da Termine gibt und da muss ich hin und dann muss ich meine Schulsachen einfach vorbereiten. vorher erledigt haben oder ich muss halt im Zug dann auch mal lernen. Das ist so hilfreich und das ist mein Appell an alle Eltern, lass die Kinder lieber zum Sport als für Mathe lernen.
Oder dann am Handy rumdaddeln, ne? Zusätzlich noch, was genau. Man sonst so macht, ja, in seiner Freizeit. Ich komme nochmal zurück auf euch als super sportliche Familie, um das nochmal alles zu erwähnen, diese ganze Bandbreite. Dich sieht man ja auch im Surferanzug da auf deiner Homepage. Du bist gerne in der Natur, Conny, ne? Du liebst es zu radeln, zu joggen auch, glaube ich, zu wandern. Was machst du alles?
Ach, ich habe schon eine ganze Menge gemacht, aber die Kombination aus draußen sein und sich dann auch noch zu bewegen, ich mag es zu schwitzen, das ist für mich Entspannung pur. Ja. Und ja, mit dem Windsurfen, Welle, Wasser, wenn die Sonne noch scheint, das ist so mein Lieblingsding. Aber ich mache auch seit 20 Jahren schon Yoga, auch das liebe ich sehr, einfach mal so zur Ruhe zu kommen und nur bei mir zu sein. Ich finde einfach irgendwie so ein Tag ohne Bewegung ist ein Stück weit ein verlorener Tag. Also so irgendwie einmal am Tag muss man eine Stunde was machen. Ich versuche das wirklich, dass das mir gelingt, einmal am Tag, ob das eine Stunde Yoga ist oder mal draußen sein. Jetzt haben wir seit neuestem Jahr auch einen Hund, ja, mit dem dann eine Stunde mal spazieren gehen, ja, obwohl ich keine Spaziergängerin bin, aber.
Das ist zu langweilig wahrscheinlich. Zu ruhig kommt man nicht genug ins Schwitzen, ne? Ja. Henry, du hast aber auch mehrere sportliche Highlights, auf die du sicherlich gern zurückkommst. Dein Profilbild zum Beispiel zeigt dich mit deinen beiden Brüdern in so Radanzügen auf irgendeinem garantiert ganz berühmten Gipfel. Ist das eins deiner Highlights? Und wenn ja, was habt ihr da gemacht?
Ja, das ist ein absolutes Highlight. Da sind wir letztes Jahr zu dritt über die Alpen geradelt. Von München an den Gardasee, so diese Klassiker-Route, allerdings nicht hier über den Brenner, sondern haben noch so ein paar Pässe zwischendurch mitgenommen. Und es waren dann letzten Endes 450 Kilometer und 7800 Höhenmetern mit 8 Pässen. Und speziell von dem Bild, von dem du sprichst, das ist das Stilfser Joch. Das hat 48 Spitzkern und das ist der höchste befestigte Pass Italiens. Und ja, das zeigt uns eben zu dritt. Wir haben uns natürlich auch ein Team-Outfit machen müssen, ist natürlich klar. Und wie wir oben eben auf der Passhöhe stehen und da gerade gemeinsam 1800 Höhenmeter am Stück hochgestrampelt sind.
Und ihr strahlt immer noch. Das sieht richtig klasse aus, das Bild. Man sieht euch so diese Erleichterung an, oben zu sein, aber auch einfach ja, die Freude, da angekommen zu sein.
Ja, das ist schon was ganz Besonderes, da zu dritt unterwegs zu sein und auch zu wissen, man kann sich nur auf sich selbst verlassen und nur auf uns drei. Und es gibt jetzt, Mama und Papa sind weit weg, du hast keine Freunde oder sonst irgendjemanden, auf den du anrufen kannst, wenn was passiert. Und das ist was auch brutal zusammenschweißt, dieses Erlebnis zu haben. Und mein jüngster Bruder hat es gesagt dann oben, also ohne euch hätte der Berg mich besiegt. Und dann weißt du, dass du auch auf dem Weg dorthin alles richtig gemacht hast. Irgendwie geguckt, zusammenzuhalten. Und klar, der ist noch ein paar Jahre jünger, hat noch nicht so viele Kilometer in den Beinen und das merkt man natürlich dann auch dort. Aber auch da hat ihn dann der sportliche Ehrgeiz gepackt. Er hat gesagt, komm, wir schieben dich. Hat er gesagt, nee, Finger weg, ich fahre allein hoch.
Ja, und das ist die beste Überleitung nochmal zu den Gewinnerteams. Was können denn Gewinnerteams aus dem Sport lernen? Gerade hast du gesagt, ohne euch hätte ich es nicht geschafft, da hätte mich der Berg bezwungen, ne? Wie kannst du deine Erlebnisse, deine Erfahrungen aus dem Sport, auch wenn du dich letztendlich gegen eine Profikarriere entschieden hast, die du noch mehr eingeschlagen hättest, wenn du damals ins Internat nach Leipzig gegangen wärst, ne? Was kannst du daraus mitnehmen, aus dem gemeinsamen, ja, erreichen wollen eines Ziels, was ja beim Sport nun mal einfach da ist, ja, die meisten Tore zu machen oder am schnellsten zu laufen. Wie überträgst auch du das, Conny, auf euer Unternehmen, die Gewinnerteams?
Also das Spannende ist ja, im Sport gibt es was zu gewinnen. Es gibt einen klar definierten Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt so ein Handballspiel dauert klassischerweise 60 Minuten. Es gibt klar definierte Regeln und es gibt klar definierte Rollen. Und am Ende ist relativ klar, was es zu gewinnen gibt. Nämlich den Sieg, ein Tor mehr als die Gegner zu haben. Wenn wir das jetzt aber auf die Unternehmenswelt übertragen, was da eigentlich gewinnen bedeutet, dann wissen wir, naja, eigentlich ist das ja ein unendliches Spiel, wenn wir uns in der Wirtschaft bewegen wollen. Und in einem endlichen Spiel wissen wir am Ende, wenn die 60 Minuten abgelaufen sind, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Vielleicht gibt es einen Unentschieden. Aber wann ist denn der Startpunkt überhaupt in der Wirtschaft? Also der liegt ja vielleicht schon, weiß ich nicht, tausende Jahre zurück, wann man angefangen hat, Handel zu betreiben und Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Wann wird es jemals aufhören? Also da ist ja auch kein Endpunkt vorgesehen. Und wann habe ich jetzt dann hier das Spiel gewonnen?
Mhm. Gute Frage.
Genau, also da müssen wir überlegen, wie können wir Gewinnen irgendwie in diesem Zusammenhang neu definieren. Und Gewinnen ist für uns dann nicht zu sagen, wir sind die Größten, die Stärksten, die Tollsten und überhaupt, sondern wir schaffen es zu bestehen. Weil darum geht es ja dann, in dem Spiel bleiben zu können und in dem Spiel weiterspielen zu können und nicht sagen zu können, okay, wir müssen jetzt aus dem Spiel aussteigen. Und genauso ist es ja im Leben auch. Was gibt es am Ende des Tages im Leben zu gewinnen? Wir gehen alle nackt. Also können wir es auch hier nur gucken, dass wir dort möglichst gut bestehen. Und dann können wir sagen, okay, wir haben vielleicht gewonnen. Und das fällt uns halt eben besonders leicht und da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf, eben auch aufgrund von unserer Biologie, dass wir Menschen halt Herdentiere sind. Und das haben wir ein Stück weit eben verlernt. Und das kriege ich auch ganz häufig in der Arbeit eben mit, dass mir viele Mitarbeiter erzählen, dass es eben nicht so läuft, dass wir in einer Herde, in einer Gemeinschaft zusammenarbeiten. Und aber nur dann wir es tatsächlich auch schaffen, in dem Spiel bestehen zu können. Und egal, was da auch kommt, wenn wir eben ein unterstützendes Umfeld haben, eine Gemeinschaft haben, ein Team haben, das uns eben auch tragen kann. Egal, was da vielleicht für Wellen und für Veränderungen kommen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und wenn wir die gut meistern, dann können wir auch von einem Gewinnerteam sprechen. Obwohl wir am Ende nichts gewinnen können.
Der Name Gewinnerteams, Conny, ist der dir einfach mal so eingefallen oder euch? Oder habt ihr den erarbeitet? Wie kam es zu diesem, ja, Unternehmensnamen? Und ich weiß, dass man da sehr viel Gripsschmalz verwenden kann, auch Funkenweiß. Funkenweiß fiel mir tatsächlich einfach mal so ein. Ich glaube, ich konnte nicht einschlafen, stand auf, habe den Namen so in den damals geschwungen gesehen, aufgeschrieben, dachte, okay, und bislang ist mir nichts Besseres eingefallen. Also stand er. Wie seid ihr auf Gewinnerteams gekommen?
Also Funkenweiß, Annette, finde ich super bei dir, ja, mit deinem Nachnamen und die Funken davor, das ist echt klasse. Ja, also vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich habe früher mich einfach Gesundheit in Bewegung genannt, obwohl damals nicht die Bewegung im Vordergrund stand, sondern ich wollte damit deutlich machen, es geht um Gesundheit und wir müssen immer in Bewegung bleiben, aber jetzt eben nicht nur körperlich, sondern auch mental und auf sozialer Ebene. Das war eher so immer auf dem Weg bleiben im Grunde genommen. Und als dann im letzten Jahr so sich rauskristallisiert hat, dass der Henry da auch, ja, dass er seinen Weg auch da mit mir gehen will, und dann haben wir gesagt, okay, ist vielleicht ein bisschen lang, ist ein bisschen verstaubt und es muss jetzt was Neues kommen, wenn wir zusammen weitermachen. Und das war so mein Ding, habe ich gesagt, alles klar, wir überlegen mal. Und dann läuft es eben so ab, dass wir zu Hause sind, jeder denkt sich irgendwas aus, dann kommen wir mal, treffen wir uns vielleicht in der Küche und ach hier, guck mal, ich habe das gedacht, ah ja, du das, okay, gut. Und dann, ich glaube, es war sogar du, Henry, der mit Gewinnerteams ankam. Und dann haben wir mit diesem Namen ein bisschen rumgespielt und dann läuft das auch immer so ab, dass wir meinen Mann fragen, was meinst denn du, ja?
Schön, sonst ist ja immer so das Typische bei Frauen, da muss ich mal, nee, andersrum bei Männern, ich frage mal meine Frau, ne? Das ist immer da, wo Werbeagenturen, die was entwickelt haben, so die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die hat ja auch noch das Mitspracherecht. Aber bei euch ist es halt dein Papa, dein Mann, ja, genau. Was sagte der so?
Und auf alle Fälle fragen wir natürlich auch unseren Justus und also mein jüngster Sohn, der Kilian, der so, ja, passt schon, ja. Und Justus hat dann irgendwann gesagt, ja, finde ich richtig cool. Und mein Mann hat dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Papa gesagt hat, aber wahrscheinlich hat er gesagt, wollt ihr euch wirklich Gewinnerteams nennen? So, ja, so der kritische Part. Ja, und dann wir haben unsere Folge ja schon aufgenommen zu unserem Ereignis und dann haben wir uns wirklich für Gewinnerteams entschieden, weil das dem Justus ganz gut gefallen hat und weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen auch dieses Gewinnen, so wie es der Henry beschrieben hat, neu definieren, dass es eben nicht um diesen Pokal geht. Und der Justus hat mal gesagt, er ist in der besten Familie der Welt. Und ich habe dann gedacht, okay, also wenn Kinder sagen, sie sind in der besten Familie der Welt, dann können ja vielleicht auch Mitarbeiter sagen, sie sind hier in der besten Firma der Welt. Und wir haben das wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass Mitarbeiter sagen, ich habe so einen tollen Chef, ich habe den besten Chef. Und das, das ist wirklich ein Gewinn für Mitarbeiter, für Firmen. Und für uns sind Gewinnerteams nicht, dass die jetzt die meiste Kohle am Markt verdienen. Ja, das super tolle Produkt, natürlich, also gehört das dazu. Aber ein Gewinnerteam ist genau das, das durch die Krisenzeiten trägt. Und das ist ja auch unser Untertitel, den wir dann formuliert haben, diese Stärke, die trägt. Also, dass du Menschen im Hintergrund hast, die dich begleiten, die dich auffangen, wenn es irgendwie blöd wird, und auch beruflich durch Krisen, die dich ermutigen, einfach weiterzumachen, und dass keiner auf diesem Weg verloren geht, auch wenn er am Ende eben keinen Pokal bekommt. Ja. Das ist für mich ein Gewinnerteam. Und ich habe gestern eine Firma begleitet, die werden schließen. Das ist fix. Und ich bin da hingefahren und die hatten mich gebeten, eben was zum Thema Gesundheit zu machen, Resilienz, Stress. Und ich hatte ihnen gesagt, ja, ich liefere euch ein paar Techniken, und habe dann in der Vorbereitung überlegt, oh wei, mit was muss ich da rechnen? Ich glaube, die sind wahrscheinlich alle halb depressiv, ja, und wie geht's weiter? Und haben ja auch ihre Häuschen, ihre Familien, ihre Kinder, und wie finanziere ich das, mein Leben weiter? Und das war wirklich... Also ich war beeindruckt von diesen Mitarbeitern, die ein gutes Betriebsklima noch hatten, die so positiv waren, die Witze gemacht haben. Und ich habe am Ende des Tages gesagt, also ihr seid für mich wirklich ein Gewinnerteam, weil ihr trotz dieser Krise, die jetzt auf euch zukommt, ja, ihr haltet zusammen, ihr macht jetzt das Beste, ihr habt noch ein Lachen, ihr habt noch eine Ermutigung für Kollegen. Und da war ich wirklich schwer beeindruckt von diesen Menschen. Und das sind echte Gewinner, die nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, okay, weiter geht's.
Ja, das sind Eigenschaften von Gewinnerteams, die man dann wirklich auch aus dem Sportlichen übertragen kann. Euer Podcast heißt aber nicht Gewinnerteams, sondern 5 vor 9. Wie ist es denn zu diesem Titel gekommen?
Ja, wir haben überlegt, der Podcast, das ist ja so ein Stück weit auch unser Herzensprojekt, darüber zu sprechen, und haben gesagt, okay, wir brauchen was Kurzes, Prägnantes. Haben gesagt, 5 vor 12 wäre so kurz vor knapp. Wir sagen aber, gut, wir kommen 5 vor 9, und die 5 zieht sich bei uns ja auch durch. Wir haben ja das Give Me 5-System. Es gibt in vielen Bereichen, dass es 5 Bausteine sind. Das war einfach durch Zufall, was sich so in der Arbeit eben ergeben hat. Wir waren, sind zu 5.
5 Minuten Zeit für Gesundheit.
Ja, genau, richtig. Und ja, es ist auch so eine kleine Hommage an den Justus, weil er war auf dem Weg zur GSG 9. Und dann hat er es eben kurz vorher nicht mehr geschafft. Und deswegen auch die 5 vor 9.
Ja, die GSG 9, die Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei, ne, die richtig, ja, wirklich die Männer und Frauen für uns durchs Feuer gehen, weil sie für die brenzligsten Sachen wie Terror oder Bombenentschärfung, Geiselbefreiung, solche Sachen da eingesetzt werden, und dafür hat der Justus schon trainiert.
Richtig.
Ja, okay.
Und dann ist eben auch dieses 5 vor, ja, es ist so wichtig, dass wir präventiv arbeiten. Wir sind da meiner Meinung nach nicht gut aufgestellt. Im Gesundheitswesen machen wir meistens erst was, wenn, wie man so schön sagt, das Kind im Brunnen gefallen ist, und dass wir endlich begreifen, wir müssen vorher schon was machen, bevor eben eine Krankheit, eine Krise oder im Unternehmen Dinge passieren. Und das ist so ein bisschen auch unser Ansatz, der sich natürlich durch die Arbeit auch zieht. Eben nicht erst, wenn was passiert, loslegen, sondern vielleicht schon den Schritt vorher.
Und 5, du hast es auch angedeutet, ne? Das habe ich sofort darin erkannt. Ihr seid in der Kernfamilie. Ich habe ja noch ganz viele Tanten, Onkels, Cousinen, was ich so mitbekomme. Aber ihr seid 5, und ich sag mal bewusst seid, weil auch wenn der Justus nicht mehr im irdischen Leben ist, er ist irgendwie immer noch da. Und wow, toller Titel. Also 5 vor 9 ist geboren. die erste Staffel 5 von 9 beinhaltet ja auch 9 Folgen, ist ganz logisch, ne? 9 Episoden. Ihr habt aber noch eine ganze Menge mehr vor mit diesem Podcast. Also in der ersten Staffel lernt man euch kennen, lernt das Prinzip der Gewinnerteams kennen. Was habt ihr denn noch so vor?
Also der Podcast kommt natürlich auch um 8.55 Uhr online, also auch um 5 vor 9, das ist natürlich auch klar.
Klasse, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das ist natürlich ein super Clou, ja.
Genau, richtig. Und in der zweiten Staffel haben wir Menschen aus den ganz verschiedensten Bereichen. Wir haben Geschäftsführer, wir haben Menschen aus der Personalabteilung, wir haben Menschen aus dem Rettungsdienst, wir haben sogar angehende Spezialkräfte mit dabei. Also wirklich ein... Wahrscheinlich jemand irgendwo auch aus dem spirituellen Bereich und da einfach ein buntes Potpourri aufzumachen und mit denen mal drüber zu sprechen, was macht für die Gewinnen aus, was macht für die ein Team aus und wie kann man ein Miteinander, ein Team formen, so dass es einen auch durch die härtesten Phasen, egal was da auf einen zukommt, eben durchtragen kann. Und da verschiedene Blickwinkel aufzumachen, verschiedene Perspektiven zu haben, verschiedene Ansätze, Techniken zu erfahren und freue mich da auch, wenn wir dann hier alle Gäste im Studio zu Gast haben, um mit denen dann darüber zu sprechen.
Ja, spannend. Und Unternehmensleitung werdet ihr auch einladen, sagtest du?
Genau, richtig. Mhm. Weil die natürlich, lässt sich natürlich immer darüber diskutieren, welche Rolle auch Führungskräfte in diesem ganzen Team einnehmen und welche Strategien die da auch haben und aus ihrer Erfahrung und aus ihrer Praxis berichten, was die schon gemacht haben, was funktioniert hat, was vielleicht nicht funktioniert hat und da auch so ein paar Insights zu geben aus der tatsächlich täglichen Unternehmenspraxis.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier meine Gäste wart. Danke Conny, danke Henry. Ich hoffe, die mehreren hundert Kilometer haben sich gelohnt hier für diese Episode.
Auf jeden Fall.
Auch für die Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr hier wart.
Danke dir, Annette.